SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit dem Autor und Zeichner Werner Tiki Küstenmacher. Simplify Your Life war vor 25 Jahren ein Riesenerfolg. Und das ist immer noch das, was Leuten sofort bei ihrem Namen einfällt. Schönen guten Morgen, Herr Küstenmacher.
Ja, guten Morgen, Frau Steinbusch.
Das kommt immer sofort, oder?
Absolut.
Simplify Your Life. Sie haben über 100 Bücher geschrieben oder auch mitgewirkt. Mhm. Ist das der Leuchtturm?
Absolut. Also, und wenn jemand sagt, wie haben Sie das gemacht, dann sage ich immer, durchhalten, weil es war ungefähr das 70. Buch.
Es ist ein Ratgeberbuch, daraus wurde ja dann später auch eine Reihe, es gab vor 2 Jahren auch nochmal, glaube ich, 365 genau. Tage, Simplify Your Life. Und es geht um die Vereinfachung des Alltags, oder? So sehr praktische Tipps.
Es fängt an mit Aufräumen und das war, glaube ich, der Hit bei dem Buch. Das Merkwürdige an dem Buch ist, ganz viele Leute haben wahrscheinlich nur das erste Kapitel gelesen. Es hat 8 Kapitel und das erste geht um die Sachen, ums Aufräumen.
Und dann haben alle angefangen aufzuräumen.
Genau, und haben dann gar nicht mehr weitergemacht. Und das war auch so für mich eigentlich die Entdeckung, dass man, indem man seinen Schreibtisch, seinen Kleiderschrank, seine Garage, seinen Kellerraum, indem man da was ordnet man auch was in sich selber. Also jeder kennt es, wenn er was aufgeräumt hat, dann ist man auch innerlich aufgeräumter. Und diese Verbindung zwischen der Außenwelt und der Innenwelt, das war, glaube ich, so der eigentliche Pfiff an Simplify Your Life.
Und es ist praktisch wie heute diese Lifehacks, oder? Die es gibt in den sozialen Medien.
Stimmt,
also
ja.
Irgendwie...
2001, als das Buch rauskam, da gab es den Begriff Lifehacks noch nicht.
Aber heute ja, ne?
Genau, und dann habe ich gemerkt, ja, das ist es. Also Lifehack ist eine sehr schöne Sache und das lebt ja weiter. Also Lifehacks ist die Geschichte, dass man sich eben auch mit den Kleinigkeiten des Alltags mal befasst. Wie rum kippe ich so eine viereckige Packung aus? Also wie mache ich den Verschluss ab? Jetzt dieser komische Euro-Verschluss, merke ich, dass viele Leute dann doch diese Kappe abreißen, weil es irgendwie nervt, wenn die immer dran bleibt. Also diese kleinen Dinge, auf die kleinen Dinge zu achten, das macht mir immer noch sehr große Freude.
Sie meinen jetzt, dass die Stopfen an der Milchpackung bleiben?
Genau.
Oder an den Wasserflaschen?
Genau. Also ich persönlich schneide sie oft ab mit Werkzeug, weil ich ich bin es halt so anders gewöhnt, dass man das daneben legen kann. Und ich habe gesagt, ich habe noch nie eine Plastikkappe ins Meer geschmissen.
Geht hier schon weiter mit den Lifehacks. Und das andere Signal ist ja Ihr zweiter Vorname, Tiki. Das ist auch immer so ein Aha-Moment, wenn man Ihren Namen nennt, dann so, ach, der Tiki. Und es ist ja so der Gedanke gewesen von Ihrer Mutter, damals 1953 sind Sie zur Welt gekommen. Es waren härtere Zeiten und wir brauchen einen Sonnenschein, nach einem Sonnengott.
Genau, also sie hat dieses Buch Kon-Tiki gelesen über so eine Floßfahrt. Und Kon-Tiki Viracocha ist ein Inka-Sonnengott gewesen, nachdem es dieses Floß benannt. Und als ich jetzt so meine Lebenserinnerungen aufgeschrieben habe, da habe ich auch gemerkt, dass diese Sonnengeschichte, das ist wirklich so die Schnur, auf der man die Perlen von meinem Leben auffällen kann. Also es geht immer darum, Licht, Fröhlichkeit in die Welt zu bringen oder in die Umgebung, da wo alle anderen sagen, ach, das nervt, das kotzt mich an. Da war ich der, siehst du mal von der anderen Seite, siehst du mal von der heiteren Seite. Also das ist schon so eine Persönlichkeitsstruktur von mir, aber ich glaube, die beruht tatsächlich auf einer Art Auftrag, also dass ich diesen Auftrag bekommen habe.
Ihre Autobiografie jetzt heißt auch einfach Tiki. Mhm. Werden Sie so genannt von Ihrer Frau, von Ihren Kindern?
Also wenn mich jemand mit Werner anspricht, dann reagiere ich gar nicht. Dann weiß ich gar nicht, wer gemeint ist. Also ich heiße überall Tiki, auch wenn es nicht im Pass steht. Es ließ sich nicht eintragen, weil es ist kein deutscher oder es ist kein Vorname, der bei uns gebräuchlich ist. Ist er bis heute nicht wahrscheinlich. Aber mit diesem Tiki habe ich mich sofort identifiziert. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja Leute, die da sehr mit kämpfen, also dass sie zu irgendwas gemacht worden sind. Aber ich habe mir diesen Schuh eigentlich immer angezogen und habe dann auch gemerkt, dass ich so eine Grunddankbarkeit gegenüber dem Leben habe, weil meine Mutter mich immer daran erinnert hat, dass ich bei meiner Geburt fast gestorben wäre an einer Rhesusunverträglichkeit. Also die Schwester davor ist daran gestorben, ist nur 6 Tage alt geworden. Und deswegen bin ich zum Beispiel ein ganz großer Fan von Pharmazie. Und bin jetzt gerade bei BioNTech vorbeigefahren hier in Mainz und habe das sehr zu schätzen gewusst, was wir Menschen erfinden. Weil ohne Medizin, Technik gäbe es mich nicht.
Sie sind ja nicht nur Autor und Zeichner, sondern auch dreifacher Vater und evangelischer Pfarrer an diesem doppelten Feiertag heute, ja? Christi Himmelfahrt und Vatertag. Was feiern Sie mehr?
Ja, immer Himmelfahrt. Also das war für mich immer sehr merkwürdig, dass dieser christliche Feiertag dann so besetzt wurde durch den Vatertag. Also mir kommt so vor, als jetzt, ob das eine ganz späte Erfindung ist mit dem Vatertag. Weiß gar nicht, wann das eingeführt wurde.
Also dieses feuchtfröhliche draußen
war nicht ihr Ding. Nee, gar nicht. Also ich habe es auch nie gemacht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, in der christlichen Tradition ist Himmelfahrt so ein bisschen stiefmütterliches Fest. Also wird nicht so schrecklich groß begangen. Ich fand es immer eine sehr interessante Idee, dass Jesus da inmitten seiner Jünger gen Himmel aufsteigt. Also es ist ja irgendwie, hat das sehr Legendenhaftes. Ich bin sowieso überzeugt, dass Jesus den Jüngern erschienen ist, eher so in Richtung Geistwesen. Also da weiß nicht, ob ich da als Pfarrer jetzt schon am Rande des Unglaubens bin, aber diese leibliche Auferstehung, wie wir sie eigentlich glauben müssen, streng genommen, kann ich mir nicht so richtig immer vorstellen. Es wird ja auch in der Bibel erzählt, im Neuen Testament, dass dieser Jesus durch Wände gehen konnte. Der war dann plötzlich im Raum und ist dann plötzlich wieder verschwunden. Also ich glaube, es war eine sehr, sehr starke geistige Erscheinung für die Jünger, die diesen ihren Meister eben dermaßen verehrt und geliebt haben.
Da spricht der Pfarrer. Und als Autor und Zeichner haben Sie für viele das Leben leichter gemacht, einfacher gemacht, eben mit den Werken Simplify Your Life. Es war erst ein Newsletter, dann das Buch, daraus wurde eine Reihe. Gucken wir mal auf die Anfänge. Ja, es war Ende der 90er. Es war die zweite Vereidigung von Bill Clinton, so 1997. Und Sie waren in Washington in einer Buchhandlung und da hat alles angefangen.
Richtig, also ich habe einen ganzen Tag in der Buchhandlung verbracht und habe mir vorgenommen, dort finde ich etwas, was für den Autor Küstenmacher Zukunft hat. Also eine neue, tolle, große Buchidee. Ich hatte vorher eben ein sehr erfolgreiches Buch über MS-DOS geschrieben, also über das Computersystem, was aus USA kam. Und das war ja die Zeit, muss man sich immer wieder klar machen, da war USA war uns immer wahnsinnig voraus. Also das, was jetzt ja sehr fragwürdig ist und so, also unser Verhältnis zu den USA hat sich ja total verändert. Ich hatte immer ein ganz, ganz positives Verhältnis zu den USA. Meine Großmutter ist in den USA aufgewachsen. Da gab es den Onkel Henry, der Geschenke geschickt hat aus den USA und so. Es war ein Traumland. Und dann habe ich in dieser Buchhandlung tatsächlich ein Buch gefunden, das hieß Simplify Your Life. Habe ich durchgeblättert und es war wahnsinnig amerikanisch. Also es war nicht umsetzbar eigentlich für deutsche Verhältnisse. Also ein Tipp war zum Beispiel, haben Sie nur noch höchstens drei Kreditkarten.
Statt 6 oder was?
Ja, statt 6 oder 10. Ne? In Deutschland hatte kaum jemand überhaupt eine Kreditkarte damals. Also habe ich das Buch wieder zurückgeschoben. Aber der Titel hat mich fasziniert. Und ja, der Rest ist dann Geschichte, weil ich habe dann eben einen Vortrag gehalten auf einer Veranstaltung. Und den habe ich Simplify Life genannt. Und habe da so Lifehacks praktisch erzählt. Und da kam dann jemand von einem Verlag auf mich zu und sagte, wollen Sie daraus nicht eine Zeitschrift machen? Und dann nach 3 Jahren Zeitschrift haben wir ein Buch gemacht. Und das kam dann eben auch in so einen ganz besonderen Punkt, nämlich es kam ein paar Tage nach dem Anschlag vom 11. September 2001 raus. Es stieß in eine Zeit, wo die Menschen doch, glaube ich, sehr sich überlegt haben, was zählt wirklich, wenn sowas Schreckliches passieren kann, so ein Anschlag, mit was für einem Kleinkram vertue ich meine Zeit, wie kann ich mein Leben vereinfachen, stromlinienförmiger machen, auf das Wesentliche kommen. Ja, und so ist dann, glaube ich, dieser super Erfolg entstanden.
Simplify Your Life, Ihr Weltbestseller, ist ja eigentlich aus der Not heraus entstanden, oder? Sie als Hausmann damals?
Naja, also die Grundlagen sind dadurch gelegt worden, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, nee, sie will jetzt Fulltime als Verlagslektorin arbeiten und ich soll zu Hause, die damals waren es noch 2 Kinder, betreuen. Also ich soll Hausmann werden. Irgendwie fand ich es sehr unnatürlich. Eigentlich soll doch der Mann das Geld verdienen. Auf der anderen Seite fand ich es wahnsinnig cool, Hausmann zu werden, weil das war so in den 90ern, da kam das schon auf, das wurde immer stärker. Und ich habe mir schon auch so gedacht, heimlich, naja, ich kann ja weiter Zeichnungen machen. Also ich kann Karikaturen machen und irgendwie werde ich da auch was dazu verdienen. Und was ich nicht geahnt habe, ist, dass da eigentlich der Grundstein gelegt wurde für Simplify Life. Weil ich habe mich dann eben darum gekümmert, wie putzt man eigentlich? Wie teile ich mir die Zeit ein? Kindererziehung. Also das habe ich versucht, eben mir anzulesen.
Die Kinder waren damals 3 und 7, also genau, schon fordernd.
Genau, waren aus dem Gröbsten raus. Aber man musste halt, ja, man musste sie managen. Und dann habe ich gemerkt, dass es so schrecklich viele Literatur dazu eigentlich gar nicht gibt im Deutschen. Da habe ich mir zum Beispiel aus den USA ein Buch kommen lassen. Es war damals noch sehr kompliziert, ein Buch in den USA zu bestellen, übers Putzen. Also da weiß ich noch, der Tipp war zum Beispiel, dass man in einem Zimmer immer rundrum putzt und zwar oben anfängt, weil der Dreck, der runterrieselt, ja klar, der fällt dann runter.
Macht eigentlich logisch.
Die Fußböden zuletzt. Es ist alles so simpel. Auf der anderen Seite weiß ich noch, oft habe ich den Boden gewischt und dann erst den Rest gemacht. Das ist ein Quatsch. Also, oder dass man so einen Korb hat, wo alle Utensilien drin sind zum Putzen. Das macht dann auch, ja, wenn man das richtige Werkzeug hat, macht es zum Beispiel mehr Spaß. Also das sind lauter so Sachen, die ich am eigenen Leib entdeckt habe, was dann später Lifehacks hieß oder dann eben Simplify. Also ich denke, da wurde so der Grundstein gelegt und da ist dann was entstanden in mir, dass ich mich mit diesen ganz allgemeinen täglichen Sachen von Putzen bis zu, ja wie kaufe ich ein, wie koche ich und so weiter, dass man sich damit beschäftigt.
Alle Waren auf dem Fließband im Supermarkt. Räumen Sie dann sehr strukturiert alles ein in die Tasche? Das Schwere nach unten, das Leichte nach oben? Ich sehe da oft so Diskussionen am Band, ja, Mann, Frau.
Ja, klar, doch, mache ich schon auch. Also ich hatte dann sogar mal eine Zeit so genaue Pläne, wie ich durch den Supermarkt laufe und dass ich mir den Einkaufszettel so geschrieben habe, dass er also ungefähr dem Gang durch den Supermarkt entspricht. Also,
ein Navi.
Ja, richtig. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass man es auch übertreiben kann. Also, dass es dann gut ist, das Simplifying dann auch mal eben loszulassen und zu sagen, ich lebe einfach und ich mache nicht alles so systematisch. Also, das war auch so die Grundidee damals, als dann Simplify kam, ist es Minimalismus. Also, da gab es Leute, die irgendwie nur 100 Gegenstände hatten oder die so ganz extrem alles weggeschmissen haben und sehr, sehr reduziert gelebt haben.
Darum ging es ihnen ja gar nicht.
Und das wollten wir nicht. Nee, also da hat meine Frau auch immer gesagt, nee, das dürfen wir nicht machen, weil Simplify Life, der Newsletter, den haben dann am Anfang meine Frau und ich zusammen gemacht. Und wir wollten eben so einen praktikablen Mittelweg finden. Und ich glaube, das war dann auch der Erfolg. Also, dass es nicht so ein Extremprogramm ist, sondern etwas, womit man leben kann, aber wo man auch immer wieder Mut gemacht bekommt. Also eine Frau hatte uns dann mal geschrieben, in ihrem Buch werde ich gemocht. Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Also, weil ich mag die Menschen auch. Ich sage denen nicht, ihr macht alles falsch und ihr müsst euer Leben komplett umkrempeln. Nee, ich möchte euch Tipps geben, auf die Schulter klopfen und sagen, macht's doch mal so, probier's mal so.
Wie aufgeräumt ist es bei Ihnen zu Hause?
Es ist aufgeräumt, aber Journalisten sind oft enttäuscht, dass es eben nicht clean ist, also so möbelhausmäßig, sondern es ist ein ganz normales Haus, Aber es ist tatsächlich also sortiert und aufgeräumt. Aber wir haben sehr viele Sachen. Ich liebe eigentlich auch Sachen. Also wenn mir jemand sagen würde, ich muss jetzt reduzieren auf 100 Gegenstände, also da würde ich mit ihm verhandeln und sagen, nee, mache ich nicht.
Werner Tiki Küstenmacher, Pfarrer, Autor, Karikaturist, über 100 Bücher geschrieben oder beteiligt. Und im Untertitel Ihrer Autobiografie jetzt heißt es, ein Leben in Worten und Strichen. Ist das Zeichnen so wichtig wie das Schreiben für Sie?
Vor allem war es bei mir zuerst da. Also ich war sehr lange Buchautor, dadurch, dass ich einfach Zeichnungen veröffentlicht habe über die Kirche. Bibelrätselbücher und sowas. Also ich habe am Anfang eigentlich nicht als Autor geschrieben. Und dann hatte ich immer wieder mal so Jobs, dass ich Bücher von anderen Leuten illustriert habe. Und als Illustrator muss man ein Buch schon sehr, sehr genau lesen und öfters. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, also so toll ist das jetzt auch nicht geschrieben. Das müsste ich doch auch schaffen. Also es gibt mehrere, so ich kenne mehrere Karikaturisten, die auf die Art und Weise dann zu den schreibenden Autoren geworden sind. Und ich habe dann auch gemerkt, dass man so schreiben kann, dass es eigentlich gezeichnet ist. Also dass man in Bildern schreibt.
Denken Sie auch in Bildern?
Absolut. Also und Schreiben ist für mich auch immer noch viel mühsamer, also das ist ein viel anstrengenderer Prozess, als zu zeichnen. Also Zeichnen ist dann eigentlich immer die Kür und die Gaudi, der Spaß.
Und das hat als Kind schon angefangen in der Schule?
Schon immer, absolut. Also ich habe immer gezeichnet. Ich habe dann eben ein ganz großes Glück gehabt, dass ich nicht umgelernt wurde von Linkshänder auf Rechtshänder, weil also ein Linkshänder, der links zeichnet und er wird umgelernt auf rechts, der kann nicht mehr zeichnen. Das Schreiben geht dann noch rüber auf die andere Hand, aber das Zeichnen nicht. Und da habe ich das große Glück gehabt, dass also ich da irgendwie durchgeflutscht bin. Bin 1959 in die Schule gekommen, da wurde eigentlich noch jeder umgelernt. Ich war, ich glaube, an der Schule fast 1000 Schüler, da war ich der einzige Linkshänder. Aber irgendwie habe ich es durchgehalten und habe dann später im Gymnasium
Lehrer karikiert.
Genau. Und ich habe mich durchgesetzt gemerkt, als ich dann mich nach 10, 20, 50 Jahren mit den Mitschülern getroffen habe, dann haben die gesagt, ja Tiki, du hast überlebt durch deine Zeichnungen. Also du hast dich, du warst der Kleinste, meistens auch der Jüngste in der Klasse. Also ich war so in der Hackordnung eigentlich relativ weit unten.
Auch nicht gut in Sport?
In Sport furchtbar. Also grässlich. Also da wurde ich immer als Letzter gewählt, wenn die Mannschaften aufgestellt wurden. Aber durch das Zeichnen habe ich mir dann so einen Sonderstatus erarbeitet und alle haben gesagt, boah, das war so toll, Tiki. Und ich bin auch bestraft worden. Da habe ich dann eine Zeit lang auch sehr damit angegeben, dass ich also Arreste und Verweise bekommen habe dafür, dass ich eben unter der Bank gezeichnet habe und die Bilder dann weitergegeben habe und sowas.
Und war man dann so ein bisschen cooler dadurch?
Ja, voll cool. Also ich war sogar wahnsinnig stolz, dass ich einen Arrest bekommen habe. Dass ich also dann, es gibt ja dann in dieser Hackordnung in der Schule die Leute, die dann so schlimm sind, dass sie eben diese Strafen bekommen. Die höchste Strafe war eben, dass man nachmittags reinkommen muss und da also irgendeine blöde Arbeit machen muss. Dadurch war man dann in dieser Unterschicht in der sozialen Hackordnung, war man dann top. Und das fand ich irgendwie schon sehr gut. Aber Gott sei Dank war ich im Großen und Ganzen eher ein guter Schüler.
Waren Sie gut in Kunst?
Absolut. Also Kunst war ganz toll. Und ich hatte auch sehr, sehr gute Zeichenlehrerinnen, die das auch gefördert haben und die mir immer wieder Mut gemacht haben. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, da bin ich auch sehr froh, dass ich kein Künstler geworden bin, sondern dass ich das Zeichnen halt Freestyle gemacht habe und habe dann eben was Richtiges gelernt. Also und dadurch, dass ich Theologie studiert habe und Pfarrer geworden bin, hatte ich halt interne Ahnung über ein Gebiet, nämlich die Kirche und den Glauben. Und den habe ich dann eben, dann war ich eben Fachgebiet Theologie Karikaturist. Und das merke ich dann auch bei meinen Karikaturistenkollegen. Am besten sind die, die auch noch was anderes Gescheites gelernt haben und dann in diesem Gebiet ihre Zeichenkunst anwenden.
Schreiben und Zeichnen gehen Hand in Hand bei Ihnen. Wie ist das eigentlich? Kritzeln Sie immer was nebenbei, wenn Sie so telefonieren oder wenn Sie eine Schalter haben oder irgendwo sitzen?
Ja, da kritzle ich, aber nichts Figürliches, eigentlich so vor mich hin kritzeln. Aber ganz wichtig ist, wenn ich eine Idee habe, dass ich die zu Papier bringe, also eine Bildidee, und dann rumprobiere, wie kann man das machen. Und dann im Laufe der Jahre habe ich mich halt selber auch analysiert und habe gemerkt, ich fange bei einer Figur immer mit den Augen an. Augen, Mund und vor allem Augen und vielleicht Augenbrauen. Oder meine Figuren haben so große, runde Augen.
Ist das ein Kennzeichen?
Große, ja,
runde Augen?
Genau.
Und also, gibt es andere typische Tiki-Merkmale?
Am Anfang hatte ich immer übergroße Nasen, aber die sind dann eigentlich immer kleiner geworden, weil ich gemerkt habe, die Nase ist gar nicht so wichtig und lustig, sondern das Wesentliche sind die Augen. Also, und da sind wir Zuschauer sehr empfindlich. Also wenn jemand leicht, wenn die Augen so ein bisschen nach, die Augenbrauen sich in der Mitte heben und nach außen runtergehen, dann wirkt es traurig. Und das Gegenteil, wenn die nach innen gehen, dann schaut jemand zornig aus. Und wenn man das nur ein kleines bisschen falsch macht oder eben nicht genau, dann ist die Emotion falsch. Und das war so, das habe ich schon als kleiner Junge entdeckt. Und da habe ich eben Mickey Mouse und andere Cartoons und Comics angeschaut. Wie machen die das? Also wie drücken die Emotionen aus? Und als ich dann praktisch diese Grammatik der Emotionen drauf hatte, dann wusste ich, boah, jetzt habe ich den Heiligen Gral geknackt. Jetzt kann ich einem Tier, einem Menschen, sogar einem Gebäude mit Augen und Mund, kann ich Emotionen verleihen. Und das ist also der große Zauber des Karikaturenzeichnens. Und dann habe ich das dadurch ausgebaut, dass ich immer Aufträge bekommen habe für Geburtstagskarten und ach, Tiki, zeichne doch was. Und mein Vorteil war, dass ich es gemacht habe.
Also Training.
Genau. Richtig. Der Janosch hat mal so schön gesagt, das Zeichnen lernt man beim Zeichnen. Man muss halt immer zeichnen, zeichnen, zeichnen. Und meine Kinder zum Beispiel, die können, glaube ich, auch alle sehr gut zeichnen. Aber sie machen es viel weniger, als ich es damals als Kind gemacht habe. Also ich hatte sozusagen immer Auftragsdruck, hat nur kein Geld verdient, aber man hatte eben Auftraggeber. Und habe ich gemerkt, Situationen, dann habe ich eben nicht nur Figuren abgezeichnet, sondern habe gemerkt, in Cartoons, jetzt macht einer eine lustige Aktion oder dann kommt dieses schöne Miteinander, dass da man sieht ein Bild und dazu gibt es eine Unterzeile oder eine Sprechblase und daraus ergeben sich dann wirklich zauberhafte Möglichkeiten. Also, dass man zum Beispiel Witze macht, wo der Betrachter mehr sieht als die Leute, die im Bild sind. Also gibt es zum Beispiel eine Zeichnung, wo lauter Pfarrer sich gegenseitig streiten. Aber sie haben so einen Untergrund, ihre ganzen Kirchen, also verschiedene Denominationen, aber die haben alle so einen unterirdischen Gang und unten liegt dann in einer großen Höhle liegt die Bibel. Und da sagt einer, also ich wette, irgendwas haben wir gemeinsam. Ne? Also da sieht eben der Betrachter, sieht eben dann die Gemeinsamkeiten, die Typen da oben nicht sehen. Und daraus kann man dann eben, Kapital schlagen als Zeichner.
Und zeichnen Sie mit Bleistift, mit Filzstift, mit Feder?
Also ich habe dann entdeckt, dass die Zeichnungen am schönsten werden, wenn ich mit Feder zeichne, mit Tusche und Feder. Aber da muss man vorzeichnen. Und am Anfang habe ich ganz klassisch gemacht, also dass ich mit Bleistift ganz leicht aufs Papier gezeichnet habe, dann mit Tusche das ausgemalt habe und dann muss man zum Schluss das wieder wegradieren. Aber dadurch hat man eigentlich einen zusätzlichen Arbeitsgang. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mit Kugelschreiber oder was auf ein Stück Papier zeichne und dann das Zeichenpapier drüber lege und das Ganze von unten beleuchte mit so einem LED-Bildschirm, dann habe ich den ursprünglichen Charme meiner Skizze, den kann ich erhalten und muss ihn dann nur noch nachzeichnen, das sogenannte Reinzeichnen. Und wenn ich live zeichne vor Publikum, dann nehme ich einen dicken Filzschreiber Kaplan Edding 3000. Also das ist so einer, der eine runde Spitze hat und der auf einem bestimmten schönen Papier sehr gut kommt. Er hat einen schönen Widerstand.
Da hört man das schöne Quietschen.
Ja, das oder? Quietscht manchmal so ein bisschen komisch. Manche Leute können es nicht vertragen, aber und da staune ich, ich bin, glaube ich, nach wie vor der einzige Redner in Deutschland, der während seiner Vorträge live zeichnet. Habe so eine Kamera, die da drüber schwebt, über meiner Zeichenfläche, und dann kann man meine Zeichenfläche groß auf dem Bildschirm sehen, auf der Leinwand. Und da bin ich nach wie vor einzigartig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Werner Tiki, Küstenmacher, Autor, Karikaturist und Pfarrer, evangelischer Theologe. Ihre Frau, evangelische Theologin, ja. Ihre drei Kinder sind dann aber in einem gläubigen Haushalt groß geworden.
Ja, aber es ist keiner also in die Kirche, in den kirchlichen Beruf gegangen. Sie sind auch, haben alle ein sehr entspanntes Verhältnis gegenüber dem Glauben. Und da sind wir als Eltern eigentlich auch stolz drauf, dass wir das jetzt nicht, dass wir sie nicht in irgendwas reingequatscht haben und zu irgendwas verpflichtet haben. Also ich habe gemerkt, dass ich als so 6-7-jähriger Junge habe ich ein sehr freies Verhältnis zum Glauben gehabt. Ich bin stolz darauf, dass ich zum Beispiel sofort als Kind schon durchschaut habe, dass die Schöpfungsgeschichte erfunden ist, weil da kann ja keiner dabei gewesen sein. Und dann später habe ich mich so ein bisschen reinquatschen lassen in ein mehr biblizistisches Weltbild und habe mich dann dafür davon befreit. Also das auch, habe ich jetzt immer wieder erlebe ich das, dass Menschen sagen, so mit 5, 6, 7 Jahren hatten sie eigentlich das freieste religiöse Leben, bevor dann die Kirche, gerade die katholische Kirche oder so, zugeschlagen hat mit irgendwelchen Repressionen, mit Beichte und sowas.
Sie hatten 25 Jahre einen besonderen Job, und zwar als Rundfunkprediger für die Morgenfeier im Bayerischen Rundfunk. Wir haben hier im SWR morgens die Anstöße, das sind so 3 Minuten Gedanken zum Tag, zu Geschehnissen. Aber die Morgenfeier, das ist ja eine andere Liga, ja? Das ist ein richtiger Gottesdienst.
Ja, es ist eben eine sogenannte funkische Form. Also es ist eine radiogemäße Form. Es ist praktisch eine 30-minütige Predigt mit Musik dazwischen. Kommt evangelische Morgenfeier, danach kommt die katholische Morgenfeier.
Ah, sie wechseln sich immer ab.
Alle 2 Jahre wird es dann gewechselt. Und es ist die meist, also es ist eigentlich die größte Gemeinde Deutschlands. Wir haben ungefähr 1 Million Hörer an diesem Sonntagvormittag von 10 bis 11. Leider hat es kein anderer Sender. Das haben damals die Amerikaner, glaube ich, erfunden, als der BR gegründet wurde. Und ich war wahnsinnig stolz von Anfang an, dass ich da zum Kreis der Rundfunkprediger berufen wurde und habe das auch immer sehr, sehr ernst genommen, weil man eben sehr, sehr viele Hörer hat. Irgendwann habe ich dann auch mal gesagt, das ist eigentlich der Simplify-Gottesdienst schlechthin. Also man kann dabei frühstücken, man kann sicher sein, der Prediger, die Predigerin, die haben sich sehr gut darauf vorbereitet.
Ja, sollte man mit 1 Million und, Hörerinnen und Hörern.
Genau. Und dann, man kann Musik spielen, was man will. Also ich war dann, glaube ich, so ein bisschen so der Rebelle und habe gesagt, also wir spielen jetzt auch aktuelle Rock-Pop-Titel, wir spielen Beatles. Ich kann alles aus der gesamten Welt der Klassik bis heute, kann ich als Musikbeispiele hernehmen. Mein ganz großer Guru war der Joachim Ernst Behrendt, der Jazzpapst im SWR. Der hat auch ganz wunderbare Sendungen gemacht über das Hören. Also das ist für mich so immer der Goldstandard gewesen, zwischen Musik und Wort zu mischen. Also so nach dem Motto, in der Musik hört man auch nur, oder man hört mehr, wenn man was weiß über die Musik, was dahinter steckt. Also das habe ich wahnsinnig geliebt, diese Morgenfeier, weil man damit eben Leute sehr intensiv erreicht. Und
sie ist sehr erfolgreich nach wie vor?
Absolut. Also sie wurde nicht abgeschafft. Es gab immer wieder mal Bestrebungen, den Sender durchhörbar zu machen. Aber dieser Fremdkörper ist auch der Punkt am Sonntag, wo die meisten Hörer sind auf dem Sender Bayern 1. Also Und ich habe dann auch gemerkt, gerade so, als ich über mein Leben dann geschrieben habe, wie sehr ich das Radio liebe. Also ich bin mit dem Radio groß geworden. Mein Vater war Elektroingenieur und hat nach dem Krieg eine Radiowerkstatt gehabt, so zwischendurch. Und dadurch hatte jeder von uns ein Radio. So, es waren ja noch so große Schränke, große Dinger. Und dann habe ich nachts Radio gehört mit Kopfhörern. Also das ist das Medium, wo ich mit groß geworden bin und was ich nach wie vor unendlich liebe. Und deswegen bin ich auch doppelt stolz, hier bei Ihnen sein zu können.
Also die Morgenfeier, sehr erfolgreich beim Bayerischen Rundfunk und die Stadionsendung dann samstags, ja, Fußball, ja. Ne, das ist ungefähr auf einer Stufe, da schalten alle ein. Wie stehen Sie zu dem Begriff Fußballgott?
Ach so, nein, ja, also, ja, er wird göttlich verehrt, der Fußball, und ich kann das verstehen, dass man dieses Ventil hat, also wenn es den Fußball nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Also das ist ganz unendlich wichtig. Unser ältester Sohn, der in Australien lebt, ist ein glühender Bayern-München-Fan. Und ich war, als er kleiner war, da war ich ein einziges Mal mit ihm, zwar damals noch Olympiastadion, da weiß ich noch, da hat dann Bayern-München hat gegen Karlsruhe verloren. Und da hat der Simon gesagt zu mir, Papa, geh nie wieder mit ins Stadion.
Unser Gast Werner Tiki Küstenmacher, Autor und Pfarrer, war hin und weg und sagte, da habe ich meine Frau kennengelernt in der Zeit.
Genau, also deswegen die Zeit mit den breiten Schultern in der Mode und mit den Dauerwellen. Also meine Frau, so habe ich sie kennengelernt, so habe ich mich in sie verliebt. Das könnte sie jederzeit wieder tragen, auch wenn es aus der Mode ist.
Und sie hatten beide damals das gleiche Regalsystem. Ja, das finde ich auch sehr lustig. Und zwar Lundia, das war noch vor dem schwedischen Möbelhaus, ein Modell.
Genau.
Ihres war unbehandelt, das Regalsystem ihrer Frau war gestrichen, aber es hat ja trotzdem funktioniert.
Genau, unsere Regalsysteme waren kompatibel. Sie hat auch gesagt, das ist einer, der hat Bücher. Das hat ihr sehr gefallen. Sie hatte auch Bücher. Wir haben jetzt zusammen noch mehr Bücher. Sie hat auch viele Bücher geschrieben. Sie hat fast 30 Bücher oder über 30 Bücher geschrieben. Und dann hat sie halt leider einen Mann, der noch viel mehr geschrieben hat. Aber also ich wäre das nicht geworden, was ich geworden bin ohne sie. Also wir haben dermaßen gut zusammengepasst. Auch theologisch, geistlich. Ich habe immer gesagt, ich brauche unbedingt eine Frau, die gläubig ist, also die was anfangen kann mit dem Glauben. Und das hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass ich eine Frau bekomme, die den Glauben weiterentwickelt, weiterdenkt. Also da lerne ich ständig von ihr. Wir haben zusammen ein Buch geschrieben, das hat sie im Wesentlichen geschrieben. Das heißt Gott 9.0. Da geht es also um wirklich die Zukunft des Glaubens. Wie entwickelt sich Glauben weiter? Und das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse durch sie oder unsere gemeinsame Erkenntnis, dass sich Glaube entwickelt. Also, und viele Menschen denken, ja, wenn mein Glaube größer wird und anders wird, jetzt bin ich ungläubig, jetzt fliege ich aus der Kirche raus, weil ich eben diesen alten Glauben nicht mehr glaube. Und es gibt so ein schönes mittelalterliches Wort, das heißt, Deus semper major, Gott ist immer größer. Und wenn man meint, man hat jetzt das erkannt, da und so schaut Gott aus, und man kommt dann hin, dann merkt man, nee, er ist nochmal anders. Und also ich kann mir zum Beispiel auch nicht mehr vorstellen, dass die Religionen verschiedene Götter anbeten. Also wir gehen auf den einen Gott zu, aus verschiedenen Richtungen. Und ich habe mal ein wunderschönes Zitat gehört, es könnte sein, dass es von Hans König ist, der gesagt hat, wir brauchen mehrere Religionen, um überhaupt Gott zu erkennen. Also Gott ist so groß, das Geheimnis ist so groß, dass man mehrere Anläufe braucht aus verschiedenen Richtungen. Und dass die Religionen gegeneinander kämpfen, ist die schlimmste Idee und die schlimmste Perversion.
Ihre Autobiografie, die jetzt rausgekommen ist, einfach Tiki, ist sehr detailliert. Ja, was haben Sie da zusammengefügt, um das zu schreiben? Erinnerungen oder ganz viele Kalender in Ihrem Regalsystem?
Es stimmt, es sind tatsächlich viele Kalender gewesen, wo ich dann nachgeschaut habe, was war eigentlich wann. Und ich habe gemerkt, dass ich mich an manches, glaube ich, falsch erinnere und habe das dann versucht, richtig auf die Reihe zu bekommen. Aber so die schönste Motivation, eine Autobiografie zu schreiben, war, dass ich damit was hinterlasse für meine Kinder, Enkel, eines Tages Großenkel, weil es mir selber passiert ist. Ich habe ein oder mehrere Bücher entdeckt von meinem Ur-Urgroßvater. Die sind heute noch vorhanden. Also ein Buch mit einer ISBN-Nummer, ein gedrucktes Buch, gebundenes Buch, hat wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Lebensdauer. Und auch wenn es meine Kinder vielleicht jetzt nicht lesen, vielleicht lesen es die Enkel und Urenkel.
In Ihrer Autobiografie, Seite 13, ja, da gibt es die Zeichnung, das ist ein Friedhof, der ist voller Grabsteine. Zwei im Vordergrund haben Gesichter, haben ihre typischen großen Augen und die reden miteinander. Und dann gibt es die Bildunterschrift, ich glaube, wir sind gar keine Grabsteine, sondern Meilensteine an einem Weg, der weiterführt. Ein Leben nach dem Tod?
Ja, also das der Weg weitergeht, ist mir wichtig und es wird ganz anders weitergehen. Ich weiß nicht, wie es sein wird. Ich tröste mich oft mit dem Gedanken, dass also alle Menschen, die so Nahtoderfahrungen haben, die erzählen nicht von Dunkelheit, sondern die erzählen von Licht. Also, dass sie ein Licht sehen am Ende, das alles übersteigt, was wir an Licht gesehen haben. Also, ich glaube an ein Weiterleben nach dem Tode, was komplett anders sein wird. Also, ich tue mich schwer mit dem Gedanken, dass man bestimmte Menschen wiedersehen wird. Da bin ich auch gar nicht so scharf drauf, sondern dass ich in diesem All-Einen aufgehen darf. Und das war das schönste Erlebnis eigentlich bei dem Schreiben von dieser Autobiografie, dass ich zum Schluss gemerkt habe, nein, ich kann wirklich dankbar sein für das, was mir im Leben passiert ist. Ich habe das Sterben meiner Mutter miterlebt, die ist schon mit 64 gestorben, aber sie war zufrieden und dankbar für ihr Leben. Sie ist also nicht gegangen im Zorn, hätte noch das machen müssen und das, sondern sie ist in Frieden gegangen. Und ich glaube, das könnte ich jetzt auch.
Wenn Ihre Mutter früh gestorben ist, heißt das auch, dass Sie sie ja schon als Kind verloren haben.
Ja, also meine Mutter, da war ich so in den 20ern, als sie gestorben ist. Und das muss man sich auch mal klar machen. Jeder Mensch, der stirbt, macht auch einen Platz frei. Also mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 7. Und so rückblickend kann ich immer sagen, jeder Tod, so schmerzlich er ist, macht natürlich für die Nachlebenden dann auch, ist ein Stück Freiheit. Also dass wir gehen dürfen, ist auch gut. Und wenn man, das fällt mir immer auf, wenn man so Künstlerbiografien liest, sind ganz, ganz häufig sind die Eltern früh gestorben. Und dann konnten sich die Kinder entwickeln. Wenn die Eltern noch länger gelebt hätten, vielleicht wären sie keine Künstler geworden, sondern hätten dann eben ja das gemacht, was ihre Eltern erwartet haben oder so. Also dieses Grundgefühl, dass der Tod auch eine Freiheit ist. Das ist das, was mich tröstet.
Sie nennen Jesus Ihren Karikaturistenkollegen. Warum?
Also es gibt eine Bibelgeschichte, eine Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus in den Sand malt. Also das heißt, er zeichnet in den Sand. Aber man weiß nicht, was er da gezeichnet hat. Aber als Karikaturisten sehe ich ihn vor allem durch seine Gleichnisse, wo eigentlich mit ganz wenigen Worten, also die Gleichnisse sind eigentlich unglaublich kurz, aber bildreich und mit den Bildern kann er sehr komplizierte Zusammenhänge sehr schön erklären. Und das bewundere ich an ihm und ja, bin froh, dass ich diese Technik des Karikaturenzeichnens, auch mit wenigen Strichen, also ich mache mir eigentlich gar nicht so schrecklich viel Arbeit in die Details, mit wenig Strichen kann man was aussagen, was mit Worten viel, viel schwieriger wäre.
Die ersten Bilder, die Sie fasziniert haben, haben Sie heute auch erzählt, waren Zeichnungen in Comics, Mickey Mouse, Donald Duck mit Sprechblase. Bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Dankeschön und ich habe jetzt für Sie... Habe ich auch schon lange nicht mehr organisiert. Die aktuellen Ausgaben von Mickey Mouse.
Oh, wie süß, das ist ja toll.
Und Donald Duck, bitte schön.
Oh, toll, danke.
Für Ihre Zugfahrt nach Hause, genial, gleich nach München.
Genial, Mensch, das gibt es immer noch, ne?
Toll. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Werner Tiki, Küstenmacher, vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns.
Ja, ich bedanke mich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.